Ihr Lieben, in meinen ersten Schuljahren, da habe ich nachts immer wieder geträumt, dass ich verfolgt werde. Kennt jemand so eine Träume? Der Clou ist, ich habe nie feststellen können, von wem eigentlich. Das hat aber die Dramatik des Ganzen nicht wirklich geschmälert. Also ich musste in diesen Nächten um mein Leben rennen und ich rannte und ich rannte und ich rannte, bis die Kraft ausging. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich laufe in Zeitlupe. Bis ich für einen Schritt gefühlt 20 Sekunden brauchte. Und weil es dann nicht mehr ging, ich aber fliehen musste, habe ich mich auf den Boden geworfen, um zu kriechen. Ich kroch unendlich mühsam und anstrengend, bis auch die Arme ihren Dienst versagten. Und dann musste es passieren. Mein Herz raste, kalter Schweiß auf der Stirn und ich konnte schon den Atem des Verfolgers im Nacken spüren. Und ich erwachte. Ich weiß nicht, wie oft ich das geträumt habe, aber wohl ziemlich oft, dass ich nach fast 50 Jahren immer noch weiß, was das für Träume waren. Ihr Lieben, Ängste sind mit die stärksten Emotionen, die wir Menschen haben. Und leider nicht nur im Träumen. Oft genug prägen sie unser Leben, oft genug beschweren sie uns. Und natürlich mag es Ängste geben, die ganz sinnvoll sind, die mich zur Flucht animieren, dass ich aus einer gefährlichen Situation herausgehe. Aber wenn wir ehrlich sind, die meisten Ängste, die uns bewegen, die engen uns ein. Angst engt ein, das ist schon von der Sprache her so. Es nimmt mir die Luft. Es macht den Horizont meines Lebens klein. Vor einigen hundert Jahren ist die Aufklärung an den Start gegangen und sie hatte das Ziel, die Menschheit endlich von der Angst zu befreien. Und was die Leute damals meinten, unter anderem auch Theologen, sie wollten die Menschheit von der Angst vor Gott als Richter befreien. Also hat man dann Gott zahm gemacht. Man hat ihn für tot erklärt sogar. Man hat Glaube und Religion aus dem Leben verbannt. Und die Folge? Die Gesellschaft verlor ihre Mitte. Ihr Lieben, wenn Gott keine Rolle mehr spielt, dann nehmen andere Dinge seinen Platz ein. Gesundheit, Sicherheit, dieses Bestreben nach Frieden, Erfolg, Besitz. Und weil diese Dinge so zerbrechlich sind, weil wir sie so leicht verlieren können, lehren sie uns das Fürchten. Das ist doch der Clou. Die Menschen, die damals dachten, wenn wir nur Gott aus dem Leben rausbringen, dann leben wir ohne Angst, die müssen jetzt konstatieren, eigentlich war das der schwerste Fehler. Seitdem wir Gott nicht mehr in unserem Leben haben, haben wir Angst. Denn die Gottesfurcht ist das stärkste Gegenmittel gegen jede Form von Angst. Und eine Gesellschaft, die die Gottesfurcht missachtet, wird in Angst und Schrecken sein. Manchmal habe ich das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft, die richtig geprägt ist von Angst. Und es fängt ja ganz klein an mit diesen ganzen Gedanken nach Versicherung, wir wollen uns ja schützen und so weiter. Und dahinter steht die Angst zu verlieren. Heute soll es um die Gottesfurcht gehen. Als letzte Predigt unserer Predigtreihe, ehrfürchtiger Leben aus Gottes Kraft. Gottesfurcht, da steckt Furcht drin. Das ist ja so ein ambivalentes Wort. Ich vermute, dass die meisten von uns Negatives damit verbinden. Deshalb möchte ich erklären, was Gottesfurcht meint. Wir müssen Gottesfurcht von Angst unterscheiden. Der Satan arbeitet immer damit, dass er Menschen Angst macht, uns Angst macht. Vor Verlust, vor irgendwelchen Dingen, die passieren. Letztlich Angst vor Gott, als dem, der allmächtig, allwissend und mit großer Macht in unserem Leben was tut. Der uns und unseren Wünschen sich entgegenstellt. Und wenn Satan Angst vor Gott in die Herzen reinlegt, ich kann mich vor Gott nicht öffnen, weil ich nicht weiß, ob er mich annimmt. Ich finde das ganz schwierig, vor Gott ehrlich zu sein, weil ich nicht weiß, ob er mich dann noch segnet. dann sind wir auf dem Rückzug von Gott. Wir fliehen vor Gott. Angst führt dazu, dass ich vor Gott fliehe. Der Heilige Geist aber, der möchte in uns eine wunderbare Furcht wecken. Eine Furcht vor dem liebevollen, gnädigen, starken, barmherzigen, väterlichen Gott. Eine Furcht, die unser Herzen gewinnt und nicht abschreckt. Eine Furcht, die uns zu Gott hinzieht und nicht wegtreibt. Das ist der Unterschied. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Ich habe es gelesen und nicht selber nachgezählt. In der Bibel soll 365 Mal die Aufforderung Gottes stehen, fürchte dich nicht, also hab keine Angst. Damals kannte man noch keine Schaltjahre, also wir können sagen, für jeden Tag einmal. Hab keine Angst. Und 119 Mal redet die Bibel von Gottesfurcht. Das heißt, Gott muss es irgendwie wichtig sein, dass wir ihn mit all unserem Herzen fürchten, lieben und vertrauen. So hat es Luther im kleinen Katechismus ausgedrückt. Jetzt das Evangelium, es befreit uns von Angst und es möchte uns hinführen, sanft, zu einem Leben in Gottesfurcht. Schauen wir noch ein bisschen tiefer hin, was bedeutet denn Gottesfurcht? Sabine hat gerade diesen Text vorgelesen, wo Jakob, nachdem er seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht abgeluchst hat, einen Traum hatte. Und diese Leiter, die er sieht, wo die Engel drauf und auf und runter steigen und Gott oben auf dem Kopf der Leiter steht und Gott spricht zu ihm und sagt, ich bin dein Gott, der Gott deiner Väter. Und dieses Land, auf dem du liegst, das werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Du breitest dich aus in alle Himmelsrichtungen und ich werde mit dir sein und nicht von deiner Seite weichen, bis all das geschehen ist. Das hat Gott zu Jakob, dem Betrüger und Halunken, gesagt. Er hat eben nicht den Zeigefinger erhoben, hat gesagt, Jakob, nicht noch einmal. Er hat auch nicht dem Jakob gedroht. Er hat nur Verheißungen ausgesprochen. Weil Gott in Jakob mehr sieht als ein Betrüger und Halunken. Und genau das ist es, was Jakob so tief ergriffen hat. Dass er, weil er genau wusste, was er getan hat und wie Gott hätte reagieren müssen, plötzlich von Gott hört, lauter Güte, eine unfassbare Gnade. Und in seinem Herzen fängt er an, Gott zu fürchten. Wie furchtbar ist dieser Ort. Hier ist das Haus Gottes. Hier ist die Pforte des Himmels. Versteht ihr? Gottes Furcht hat nichts mit Angst zu tun. Er hatte nicht Angst vor dem schrecklichen Gott, sondern er hat den gnädigen Gott gesehen. Ich möchte euch noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament jetzt bringen und dazu lese ich ein paar Verse aus Lukas 7. Und es begab sich am folgenden Tag, dass Jesus in eine Stadt namens Nain ging und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an, die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Jesus kam nach Nain, er sah diesen Trauerzug und dann steht da wieder dieses Wort, was uns durch die Wochen immer wieder begleitet hat. Es jammerte ihn. Es ging ihm an die Nieren. Sein ganzes Herz war mit Erbarmen erfüllt. Und Jesus stellt sich an diesen Trauerzug, berührt den jungen Mann und schenkt ihn seiner Mutter wieder. Und die Reaktion der Leute? Alle ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott. Sie wurden nicht von Angst ergriffen, weil Angst niemals in den Lobpreis Gottes führt. Die Furcht, die sie ergriffen haben, war auch nicht die vor einem großen und schrecklichen Gott, sondern weil sie Gottes Herrlichkeit gesehen haben. Deshalb fürchteten sie Gott und priesen ihn. Sie staunten über das Erbarmen Gottes, der einer Witwe ihren einzigen Sohn wiedergab und damit Hoffnung, Versorgung und Glück für ihr kleines Leben. Diese Frau, sie erlebte Gottes Herrlichkeit und seine unfassbare Gnade. Und die Gottesfurcht kam aus der Quelle tiefer Dankbarkeit. Ich möchte es nochmal sagen, Gottesfurcht ist nicht Angst, hat mit Angst nichts zu tun. Auch wenn es heißt, wenn ich vor Gott ehrfürchtig bin, dass ich mich vor ihm auf mein Angesicht lege, dann lege ich mich doch an die Seite meines Herrn. Es ist dieses tiefe Ergriffensein, dieses Staunen über einen Gott, der in seiner Heiligkeit mir mit unfassbarer Güte begegnet. Gott ist nicht nur unser Schöpfer, sondern er ist vor allem unser Vater. Er ist von überwältigender Schönheit, Majestät, Stärke, Erbarmen, Güte. Und dieser Gott, wenn wir ihm begegnen, er bringt unser Herz zum Beben. Wisst ihr, dieses hebräische Wort für Gottesfurcht, das klingt an nach Zittern, das steckt damit drin. Gottesfurcht ist wie ein Zittern, nicht vor Schreck oder Angst, sondern in Anbetung. Ich, kleiner Mensch, stehe vor diesem unendlich großen, allmächtigen Gott. Und dieser Gott nimmt mich als sein Kind an. Warum? Nicht, weil ich was zu bringen hätte. Nicht, weil alle Welt darauf wartet, dass ich nun Kind Gottes wäre, sondern weil er mich liebt. Weil er nicht anders kann, als mich zu lieben. Weil er nicht anders will, als mich zu lieben. Wenn uns das tief berührt, ihr Lieben, dann sind das Momente, wo die Worte fehlen, wo im Herzen etwas passiert, wo das Herz bebt, weil Gott so anders, so groß, so herrlich, so majestätisch und so liebevoll und nah ist. Ihr merkt, wenn wir von Ehrfurcht reden in unserer deutschen Sprache, dann klingt das fast schon ein bisschen steril für das, was die Bibel meint. Lass uns einen Schritt weitergehen. Ich frage, was bewirkt denn Gottesfurcht? Welche Auswirkungen hat sie denn? Drei Gedanken dazu aus der Schrift, man könnte noch viel mehr dazu hinführen. Bleiben wir bei drei. Das erste, Gottesfurcht wirkt Segen. Als Gott dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben hat, dann hat er zu Mose gesprochen, möge doch dieses ihr Herz sein, mich allezeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Altes Testament. Und Jesus hat es ähnlich formuliert. Er hat gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Was meint Gott damit? Was will Jesus uns sagen? Doch dieses, ich werde nicht ernsthaft meinen, gottesfürchtig leben zu können, wenn mir das nicht wichtig ist, was Gott wichtig ist. Wenn ich erkenne, dass Gott mit mir redet und zu mir redet, zu meinem Segen. Gottesfurcht, ihr Lieben, ist kein Bekenntnis. Kann ich das auf ein Plakat schreiben oder sagen, oh, ich bin gottesfürchtig. Es ist mein Leben. Und diese 10 Gebote sind wie so ein Indikator, wo ich schauen kann, wie weit erfüllt mich denn Gottesfurcht? Ich möchte dich ermutigen, dass du das mal in einer stillen Stunde nimmst, dir diese 10 Gebote und sie mal betend durchliest, eins nach dem anderen. Mit dieser Frage, will ich das eigentlich leben? Lebe ich das? Nicht, weil ich jetzt gesetzesgehorsam sein muss, sondern weil ich darin erkenne, dass es Gottes gute Gedanken für mein Leben. Es ist der Wille eines Gottes, der sagt, ich will Segen verbreiten. Und ich fordere dich heraus, Dinge zu tun und zu lassen in deinem Leben, die diesen Segensfluss behindern. Ich habe vor einiger Zeit mal so eine Stolperzeit über dieses zweite Gebot erlebt und ihr dürft mich gerne wieder daran erinnern, wenn es wieder so ist. Das zweite Gebot lautet, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen. Lutherdeutsch nicht missbrauchen, das ist schon, sagen wir alle, nee, missbrauchen tun wir es nicht. Aber im Hebräischen heißt nicht zu Nichtigem aussprechen. Vor einer Zeit hat mich ein Pastorenkollege mal ein bisschen barsch beiseite genommen und hat gesagt, also du benutzt viel zu viel Herr in deinen Gebeten. Gar nicht mal als Anrede, sondern als ein Füllwort. So wie andere in ihren Gebeten ständig von einfach oder wirklich reden. Boah, das fand ich jetzt nicht so nett. Dachte ich, warum sagst du mir das? Aber als ich dann diese Phase meines Rechtfertigungsmodus verlassen habe, dann dämmerte mir, der Mann hat recht. Er hatte recht. Ich habe wirklich Herr auch als Füllwort gebraucht. Auch, nicht nur, aber auch. Und Herr, Kyrios, das ist der Hoheitstitel Jesu. Das ist das urchristliche Jesusbekenntnis. Ihr Lieben, das hat mich dann doch erwischt, wo ich dachte, wow, wie gedankenlos rede ich Dinge. Wie unabsichtlich passiert das? Ist ja nur ein Füllwort, aber wir leben in einer Zeit, in der Füllworte zur Sprechkultur gehören. Dieses zweite Gebot sagt, Gottes Name ist heilig. Und er will bewusst angerufen und ausgesprochen werden. Ihr Lieben, in diesem Sinne können diese 10 Gebote meine Hilfe sein, so eine kleine Inventur zu machen, Indikator dafür, lebe ich gottesfürchtig? Und Mose hat ja hier noch etwas gehört von Gott. Gott hat ihm noch etwas ergänzt, eine Verheißung, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Das finde ich ein Hammer. Wenn du also gottesfürchtig bist, dann zieht das Kreise. Dann wird Segen freigesetzt. Und er nennt hier die Kinder. Was für eine Verheißung, wenn unsere Kinder an uns sehen, dass wir voll Ehrfurcht mit Gott und vor ihm leben, dann wird ihr Leben gesegnet werden mit Gutem. Mit anderen Worten, wenn du dich dafür entscheidest, Gott und seine Werte in deinem Leben zu ehren und zu achten, dann steht der Himmel hinter dir. Das meint doch Segen. Zweite Auswirkung, Gottesfurcht verleiht Stabilität. Mal ehrlich, wenn die Dinge nicht so laufen in unserem Leben, wie wir sie erhofft, erwünscht oder erbeten haben, dann wird es manchmal schwierig für uns. Dann haben wir so Kämpfe in unserer Seele. Vielleicht ist es so, dass wir so ein bisschen aufbegehren gegen Gott. Warum tust du das nicht? Warum enthältst du mir Segen vor? Warum kann ich nicht erleben, worum ich gebetet habe? Ich habe doch die Verheißung deiner Schrift. Wenn ich bete, dann empfange ich. Warum ist das so? Und vielleicht kennt ihr das auch. Dann fährt die Seele manchmal so einen Schlingerkurs. Nicht unbedingt hilfreich. Ich möchte euch an Hiob erinnern. Hiob war über alle Maßen von Gott gesegnet. Und dann gab es diesen einen Tag, an dem alles anders wurde. Alles. Seine ganzen Viehherden gingen verloren. Sein Besitz war geraubt. Seine Kinder kamen auf dramatische Weise ums Leben. Seine ganze Hoffnung und Zukunft verloren. Seine Frau hängte den Glauben an den Nagel. Sein Halt verloren. Und sein ganzer Körper wurde von Krankheit aufgefressen. Seine Kraft verloren. Und dieser Hiob auf diesem Scherbenhaufen seines Lebens setzte sich hin und sagt: Der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es genommen. Sein Name sei in allem gepriesen. Ich denke, wow, was für ein Mann. Was für eine Stabilität in solch einer Krise, die ein Ausmaß hat, das Gott sei Dank die wenigsten Menschen so erleben. Was für eine Stabilität. Er hielt an Gott fest und fürchtete ihn gerade auf diesen schwierigen Wegen, wo wir manchmal denken, boah, nee, jetzt muss der Herr aber mal tun. Jetzt, ich habe doch geglaubt, jetzt ist er mal dran. Und er sagt, ich preise dich. Herr, ich habe nichts selbst genommen. Du hast gegeben. Und du darfst auch wieder nehmen. Aber ich will dich preisen. Welche Kraft liegt darin, Jesus nachzufolgen, mit Vertrauen und Gottesfurcht auch auf holprigen und schwierigen Wegen. Mit Gott gibt es immer ein Danach. Hiob wurde nach doppelt gesegnet. Ich sage nicht, dass jeder, der durch Schwierigkeiten geht, doppelt gesegnet wird, aber er wird gesegnet von Gott. Und von Jesus heißt es Hebräer 5, weil er, Jesus, in allen Anfechtungen seine Bitten und sein Flehen mit Schreien und Tränen dem dargebracht hat, der ihn vom Tode erretten kann, darum ist er um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Jesus, um seiner Gottesfurcht willen erhört. Und die dritte Auswirkung, Gottesfurcht führt in Intimität. Ich möchte nochmal diese Johannes 15 Stelle mit euch anschauen, kurz. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles weitergegeben habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das hat Jesus an diesem letzten Abend mit seinen Jüngern vor der Kreuzigung gesagt. Und die waren vorher 3 Jahre Tag und Nacht um Jesus gewesen. Und erst jetzt kommt ihr gemeinsames Gespräch auf diese Ebene, dass Jesus zu ihnen sagt, ihr seid meine Freunde. So läuft's in unserer Beziehung doch. Wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen, können wir vertrauter und mehr miteinander reden. Je näher wir beieinander sind, umso vertrauter ist unsere Beziehung und umso normaler das Gespräch. Man kann sich ja vorstellen und sagen, wenn ich einem fremden Menschen begegne aus einer ganz anderen Kultur, dann müsste das ja total interessant sein, so viel zu reden. Jeder von seiner Kultur, von seinen Erfahrungen, das ist alles so anders, so bunt und so. Geht es euch auch so, also oder nur mir, wenn ich einem fremden Menschen begegne, kommt das Gespräch ganz leicht auf so eine seichte Ebene und plätschert so dahin. Und ich merke, mir fehlt das Vertrautsein, das mir hilft, mein Herz zu öffnen. Beim Beten ist es übrigens ganz ähnlich. Wer selten betet, wird mit dem Gebet Schwierigkeiten haben. Nicht wissen, was er beten kann. Vielleicht immer an der Oberfläche dahin plätschern. Nach 3 Jahren hatte Jesus seine Jünger Freunde genannt. Und vielleicht ging es diesen Jüngern auch so wie vermutlich einigen von uns. Diese Jünger mussten Vertrauen fassen in die Autorität des Vaters. Vielleicht haben sie Dinge erlebt in ihrem Leben, in ihrer Biografie, wo Autorität missbraucht worden war, wo Autorität ausgespielt wurde, um sie klein zu halten, wo ihnen übel mitgespielt wurde im Namen vermeintlicher Autorität. Und nun sollen sie Gott an ihr Herz heranlassen, der ihr Vater ist, ihre Autorität. Manchmal braucht es Zeit, um solche schmerzhaften Erfahrungen und alten Bilder loszulassen, um zu verstehen, wenn Gott zu mir redet, dann tut er es mit grenzenloser Güte. Dann tut er es mit Wohlwollen. Niemals, um mir zu schaden. Immer, weil er gut ist und Gutes tut. Gottesfurcht führt in die Intimität. Bleibt noch die Frage, wie kannst du nun in der Gottesfurcht wachsen? Wenn du jetzt erwartest, dass ich dir kurz mal zwei Punkte nenne oder drei oder vier, werde ich nicht machen. Kann ich nicht. Ich kann dir nicht sagen, mach dieses und mach jenes. Weil Gottesfurcht kein Programm ist. Ich kann nicht sagen, wenn ich A, B, C, D erfüllt habe, dann ist mein Herz gottesfürchtig. Sondern Gottesfurcht ist ja das Leben in meinem Herzen. Es ist die Ausrichtung meines Herzens. Um gottesfürchtig zu leben, braucht es eine Veränderung von innen nach außen. Die können wir nicht mit Schritten abarbeiten. Da muss der Heilige Geist uns etwas offenbaren. Und er muss uns offenbaren zuallererst, was dieses Kreuz Jesu für uns persönlich bedeutet. Und es bedeutet, du bist so viel sündiger, als du jemals gedacht hast. So viel sündiger, als du jemals gedacht hast. Und zugleich unendlich tiefer geliebt, als du jemals vorstellen kannst. Diese Erkenntnis, wer ich bin, vor diesem Gott, der seinen Sohn am Kreuz für mich dahingegeben hat. Diese Erkenntnis, was in meinem Leben schief läuft, was Sünde ist, trennt mich von ihm. Und ich will es loslassen. Diese Erkenntnis wirkt in mir ein inneres Erbeben vor diesem gütigen, barmherzigen Gott. Es geht um die innere Ausrichtung, nicht um einen einfachen Schritt, den ich tun kann, um Veränderung durch den Heiligen Geist in mir. Ihr Lieben, es gibt keinen Ort in dieser Welt, an dem wir die Herrlichkeit Gottes so klar und so hell sehen können wie an diesem Kreuz, Jesu. Man kann Gott in der Schöpfung erahnen. Ja, das kann man, die Schöpfung ist schön. Man kann ihn auch sicherlich da erahnen und sehen, wenn Menschen sich in Liebe zugetan sind. Ja? Aber am Kreuz Jesu offenbart sich Gott. Hier siehst du deinen Gott in unglaublicher Heiligkeit und unbeugsamer Gerechtigkeit. In unbegreiflicher Weisheit und unfassbarer Gnade. Er, der Vater, gibt alles für dich. Unsere Ängste, die können sehr aufschlussreich sein. Sie können uns verraten, was wir lieben. Wenn wir Angst haben, dass unsere Kinder verletzt werden könnten, dann doch wohl nur deshalb, weil wir sie lieben. Wenn wir Angst haben, unseren Job zu verlieren, dann doch wohl deshalb, weil die Sicherheit und der Status und die Identität und die Beschäftigung und die Freude, die dieser Job mir gibt, weil ich das liebe. Unsere Ängste sagen auch etwas über unsere Prioritäten und darüber, wo ich Sicherheiten suche. Frage dich doch einmal, was fürchtest du mehr? Sünde zu begehen oder als Sünder entlarvt zu werden? Sünde zu begehen oder als Sünder entlarvt zu werden? Die Antwort darauf gibt dir auch eine Antwort auf eine andere Frage. Wen fürchtest du mehr, Gott oder Menschen? Ich schließe mit einem Wort aus dem Buch der Sprüche. Dein Herz eifere um die Furcht des Herrn jeden Tag. Nicht dein Herz gehe 5 Schritte jeden Tag, sondern es eifere darum. Geh vor deinen Herrn, geh vor deinen Gott und sag, hier bin ich. Und ich bitte dich, dass du mich eins lehrst, dir in Ehrfurcht zu begegnen, dich zu fürchten mein Leben lang, damit ich verstehe, wie groß, barmherzig und gütig du bist und mich im rechten Licht vor dir sehen kann. Bitte den Heiligen Geist, dass er dich auf Jesus ausrichtet. Und die Gottesfurcht deine Ängste mehr und mehr besiegen kann. Und die Gottesfurcht dich in deinen täglichen Entscheidungen leiten kann. Amen. Lasst uns einen kurzen Moment der Stille im Gebet sein. Sabine hat schon gesagt, wir sind jetzt 7 Wochen mit diesem Thema unterwegs, Leben aus Gottes Kraft. Ganz unterschiedliche Aspekte. Und vielleicht gab es ja einen Punkt, einen Impuls in diesen 7 Wochen, von dem du sagst, das möchte ich ergreifen. Da spüre ich, dass der Herr zu mir geredet hat. Da möchte er mich in eine größere Weite hineinführen. Dass ich begreife, dass das Evangelium nicht nur für meinen Verstand da ist, sondern mein Leben verändert. Gibt es so einen Punkt für dich? Einen, nicht drei, einen. Wo du sagst, ja. Ich möchte euch Folgendes anbieten. Wenn es so einen Punkt gibt, möchte ich diejenigen, die sagen, ja, ja, da hat er zu mir geredet, bitten, einfach jetzt aufzustehen, alle anderen machen die Augen zu. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr in der Stille Gott diesen einen Punkt nennt und sagt, Herr, hier hilf mir, hier stehe ich jetzt vor dir. Ich will nicht weitermachen wie bisher, sondern ich möchte das ergreifen. Ich möchte dieses Land betreten. Und ich möchte euch dann segnen, euch für euch beten, dass der Herr seine Kraft in euer Herz legt, an diesem einen Punkt. Nicht allgemein das ganze Leben, ein Punkt. Können wir es so machen? Macht euch die Augen zu und alle, die sagen, ich habe so einen Punkt gehört, empfangen, steht auf und betet dann still. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort, dein Evangelium eine Kraft ist, die rettet. Eine Kraft ist, die unserem Leben sich auswirken will. Eine Kraft, die uns freisetzt, ermutigt, begabt, ausrüstet. Eine Kraft ist, die uns Hoffnung festhalten lässt und im Glauben voranschreiten lässt. Herr, ich bete für meine Geschwister, die erlebt haben, dass du zu ihrem Herzen gesprochen hast. Heiliger Geist, komm, nimm sie an diesen Stellen bei der Hand, liebevoll und klar. Und ich bete, Herr, dass das nicht ihnen geraubt wird, sondern dass sie mit dir dieses Land einnehmen können. Ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Kraft des Evangeliums, diese Kraft und Schönheit dessen, was unser Gott in unser Leben hineingesprochen hat, dass du diese Kraft offenbar machst. Und dass du sie führst in Erfahrungen, in ein Vertrauen, in ein an dir Festhalten, was tiefer ist als bisher. Herr, wir strecken uns nicht danach aus, die Dinge besser zu machen. Aber wir strecken uns danach aus, dir mehr Raum zu geben in unserem Leben. Dir zuzugestehen, dass du der Mittelpunkt bist, um den sich alles dreht. Und die Quelle des Segens, aus der wir schöpfen können jeden Tag. Dass du derjenige bist, dem wir uns anvertrauen mit allem, was wir sind und haben. Und so seid gesegnet im Namen des Höchsten. Seid alle gesegnet, dass die Kraft Gottes euer Leben berührt. Und Jesus leuchtet in euch und durch euch. Amen. Es ist gut, dass wir diese Predigtreihe abschließen können mit dem Abendmahl. Nichts verdeutlicht uns mehr den Unterschied zwischen Gott und uns. Jesus musste sterben. Und Er hat gesagt, Vater, dein Wille geschehe, ich gehe diesen Weg gerne, weil ich will, dass Rettung geschieht. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr, wenn ihr die Oblate nehmt und den Kelch, dass ihr innerlich einen Moment innehaltet und sagt, Herr, hier bin ich. Vor dir, dem Barmherzigen und Gütigen. Lasst uns das so tun, wie ihr es gewohnt seid. Für alle, die Gäste sind, sage ich es, bitte geht ganz außen zu den Tischen. Dort bekommt ihr zunächst eine Oblate, dann einen Einzelkelch. Ihr könnt gerne hier vor der Bühne stehen mit Blick zum Kreuz und Oblate und Kelch zu euch nehmen. Ihr könnt euch verteilen im Raum. Bitte stellt die kleinen Einzelkelche dann auf die Tabletts nebeneinander. Und während des Abendmahls haben wir Lobpreis. Wir beten Jesus an. Du kannst also zum Tisch des Herrn kommen, wann immer du sagst, jetzt will ich. Gleich zu Anfang, kurz vor Ende, du hast die Zeit. Und wenn du sagst, ich möchte Dinge auch noch vor Gott bringen und es wäre gut, wenn mir Geschwister dabei helfen würden. Wir haben die Gebetsecke. Dort sind Geschwister dort und sie beten gerne mit dir. All das wird jetzt geschehen in den nächsten Minuten. Ihr dürft es so tun und handhaben für euch, wie ihr empfindet, dass es jetzt gut ist. Ich bete und dann bitte ich die Geschwister, dieses Mahl austeilen nach vorne und wir beginnen, uns den Lobpreis hineinzugeben. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du dein Herz, dein Leben ausgeschüttet hast für uns. Und wir danken dir, dass wir das jetzt persönlich hören und schmecken dürfen, wenn wir dieses Mahl feiern. Herr, es ist mehr als ein Ritus, es ist mehr als etwas, was wir wiederholen. Es ist eine Sehnsucht in deinem Herzen und eine Sehnsucht in unserem Herzen, dass wir einander begegnen, dass du, der du in uns lebst, uns ganz nahe kommst und wir, die wir mit dir leben, dir ganz nahe kommen. Komm und erfülle uns. Heiliger Geist, lass uns Jesus sehen, den Vater. Erfülle du uns mit Gnade und mit Ehrfurcht.